das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Romy Hiller.
Herzlich willkommen am Freitagabend.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Wo Berlins regierender Bürgermeister sich überaus wohlfühlt, weiß man mittlerweile nicht nur in der Hauptstadt. Es ist der Tennisplatz. Zu Jahresbeginn war der CDU-Politiker Kai Wegner während eines massiven Stromausfalls im Berliner Südwesten in die Kritik geraten, wegen seines Krisenmanagements. Unter anderem hatte Wegner verschwiegen, in der Zeit des Stromausfalls seinem Hobby gefrönt zu haben, dem Tennis. Nicht ohne Folgen, denn nun hat Wegner gut 2 Monate vor der Abgeordnetenhauswahl seine Spitzenkandidatur aufgegeben. Die CDU will nicht mit dem regierenden Bürgermeister in den heißen Wahlkampf ziehen. Zu viele auch neue Widersprüche tauchen auf. Gret von Petersdorf über einen, der politisch wohl erstmal keine Punkte mehr machen kann.
Das war es mit der Spitzenkandidatur. Der Druck auf Kai Wegner, vor allem aus den eigenen Reihen, war zu groß geworden. Dass er rund um den Stromausfall Anfang Januar nicht die Wahrheit gesagt hatte, wurde ihm zum Verhängnis.
15 Jahre. Ja, ich habe kommunikative Fehler gemacht. Und ja, glauben Sie es mir, ich ärgere mich am meisten darüber. Und das war auch Mist.
Der Blackout im Januar. 45.000 Haushalte waren ohne Strom. Es war eiskalt, für bettlägerige Senioren lebensgefährlich. Vorwürfe gegen Wegner gab es schnell. Er sei reichlich spät vor Ort gewesen. Seine Verteidigung? Intensives Krisenmanagement vom Büro aus. Doch dann wurde bekannt, Tennis spielen war er auch. Und die dienstlichen Telefonate führte er viel später als zunächst behauptet. Diese Woche neue Recherchen, neue Infos, es reichte. Innerhalb der CDU fing es an zu brodeln. Halbwahrheiten, Unwahrheiten, die Diskussion hörte nicht mehr auf.
Ja, vielleicht habe ich diese Welle unterschätzt. Das kann sein.
Der Entwurf eines offenen Briefs erschien, verfasst von Berliner Christdemokraten, gerichtet an Kai Wegner, ganz schön hart. Darin steht unter anderem, sie haben 6 Monate lang Gelegenheit gehabt, von sich aus reinen Tisch zu machen. Jetzt bleibt ihnen eine letzte. Treten sie zurück, bevor es die Wähler am 20. September für sie erledigen. Einer der Verfasser ist Thorsten Alsleben, Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Den Brief hat er als CDU-Mitglied geschrieben, aus Sorge um die Zukunft seiner Partei in Berlin.
Das ist hart, aber in einer Ausnahmesituation muss man das machen, im Sinne des Landes und im Sinne auch der CDU. Denn wenn Kai Wegner kandidiert hätte, dann wäre das ein Mühlstein für den Wahlkampf der CDU gewesen und dann hätte Rot-Rot-Grün sicher gedroht.
Die CDU unter Druck auch wegen schlechter Umfragewerte. 2023 haben wir mit 28,2% die Wahl gewonnen. Heute stehen wir in den Umfragen bei rund 18% hinter der Linkspartei. Dass Wegners Unwahrheiten ans Licht kamen, liegt auch an den Journalisten des Tagesspiegel. Die vom Informationsfreiheitsgesetz Gebrauch machten, das übrigens nach dem Wunsch der Bundesregierung künftig eingeschränkt werden soll.
In diesem Fall haben wir gewonnen und in mehreren Eilanträgen eben die Senatskanzlei dazu verpflichtet, die Informationen dann eben doch rauszugeben. Und es stellte sich heraus, dass Kai Wegner mehrfach die Unwahrheit gesagt hat darüber, was an diesem besagten Morgen des 3. Januar passiert ist oder eben nicht passiert ist.
Krisensitzung heute Abend. Die Berliner CDU steht unter extremem Zeitdruck. Ein neuer Spitzenkandidat musste schnellstens her. Finanzsenator Stefan Evers soll es nun werden. Es sind nur noch 10 Wochen für den Wahlkampf. Der wird besonders intensiv.
Kein Happy End für CDU-Mann Kai Wegner, aber dafür wenigstens für die schwarz-rote Koalition auf Bundesebene. Happy End kurz vor der Sommerpause mittels Reform. Wumms, Botschaft, seht her. Wir sind doch handlungsfähig. Wir können Deutschland tatsächlich voranbringen. Happy will die Regierung auch mit der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung machen, die heute von Bundestag und Bundesrat verabschiedet wurde. Nur fragt sich, wer damit wirklich glücklich ist, denn Beschwerden kommen von vielen Seiten. Bis zuletzt wackelte das Gesetz, das der Regierung Merz ja eigentlich Halt geben soll. Philipp Kunschner.
Showdown im politischen Berlin. Morgen beginnt die sitzungsfreie Zeit. Davor soll aber noch die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung verabschiedet werden. Im Bundestag und auch im Bundesrat. Hier braucht es die Zustimmung der Länder. Und die gilt am Morgen nicht als gesichert.
Ich werde für das Saarland einen entsprechenden Vermittlungsausschuss beantragen, in dem wir dann die Zeit nutzen können, um noch an entscheidenden Stellen Verbesserungen herbeizuführen.
Die Länder befürchten massenhafte Klinikschließungen. Währenddessen, knapp einen Kilometer weiter, protestieren vor dem Bundestag Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen. Im Parlament verteidigt die Gesundheitsministerin das Sparvorhaben. Ohne sofortige Maßnahmen erwartet sie im kommenden Jahr ein Defizit von über 19 Milliarden Euro.
Die beiden Leitlinien des Gesetzentwurfs wurden gewahrt, Effizienz und Evidenz. Oder einfacher gesagt, wir wollen künftig mit dem Geld auskommen, das wir haben, und nur noch das bezahlen, was nutzt.
Gespart werden soll dort, wo die Ausgaben am höchsten sind. Kliniken, niedergelassene Ärzte und Pharmaindustrie. Teurer wird es auch für Versicherte. Der Mindestbetrag für Zuzahlungen pro Medikament steigt von 5 auf 7,50 Euro. Die kostenlose Familienversicherung für Ehepartner gilt nur noch, wenn diese Kinder unter 12 haben oder Angehörige pflegen. Für Besserverdiener soll die Beitragsbemessungsgrenze steigen. Die Grünen sprechen von einem Belastungsprogramm der Regierung zulasten von Patienten und Beschäftigten.
Jetzt sind es Ihre Kliniken, die kaputt gehen. Es sind Ihre Praxen, die schließen. Es ist Ihre Pflege, die durch Personalvorgaben in große Not gerät.
Die AfD spricht von einem Kahlschlag im Gesundheitswesen und zeichnet ein düsteres Szenario.
Jeder, der für dieses Gesetz stimmt, wird tausende Menschenleben auf dem Gewissen haben. Menschen, die wegen der zerstörten Gesundheitsversorgung vorzeitig sterben müssen.
Die Debatte aufgeheizt. Die Bundestagspräsidentin greift ein.
Es gehört dazu, in einer Demokratie auch zu akzeptieren, dass andere anders abstimmen als man selbst. Es sind keine Lügner, das sind keine Todesschuldtragenden und keine ungewissenhaften Abgeordneten.
Am Ende stimmen die Abgeordneten mit der Mehrheit von Union und SPD für die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. Auch im Bundesrat lässt sich die Mehrheit der Länder überzeugen, allerdings zu einem hohen Preis. Der Bund hatte in Verhandlungen in letzter Minute nachgebessert. 500 Millionen soll es extra für die Kliniken geben. Weitere Nachverhandlungen damit abgewendet. Wo das Geld herkommen soll, ist aber unklar.
Es ist vereinbart, dass das Geld im System gehoben werden muss und deswegen wird es da weitere Sparbemühungen geben müssen. Das werden wir aber gemeinsam auch stemmen.
Der erste Teil der Gesundheitsreform gerade noch über die Ziellinie gebracht. Die Expertenberatungen gehen aber weiter. Bis Ende des Jahres soll eine grundlegende Strukturreform folgen.
Aber Stand jetzt, was ist zu halten vom Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge? Dazu die Meinung von Birte Sönnigsen vom Westdeutschen Rundfunk.
Die Bundesregierung hatte keine Wahl. Sie musste ein Sparpaket beschließen. Sonst schießen die Krankenkassenbeiträge in den nächsten Jahren durch die Decke. Das werden weder Versicherte noch Arbeitgeber wollen. Aber wenn der Kanzler dieser Reform schon das Label historisch verleiht, wenn Unionsfraktionschef Jens Spahn von einer Jahrzehntreform spricht, dann hätte dieses Sparpaket ein anderes Verfahren verdient gehabt. Keine umfangreichen Änderungen auf den letzten Metern, kein Feilschen um hunderte Millionen bis tief in die Nacht. Letztlich hat sich der Bund die Zustimmung zu diesem Gesetz teuer erkauft. Inhaltlich verlangt dieses Sparpaket vielen etwas ab. Und es ist richtig, dass jeder einen Teil dazu beitragen muss, auch die Versicherten selbst. Zumutbar ist etwa, dass Zuzahlungen in der Apotheke steigen. Falsch hingegen ist, dass die Pharmabranche sich mit massivem Druck und Drohungen durchgesetzt hat. Ja, die Pharmabranche ist wichtig für Deutschland, aber bitte keine Wirtschaftsförderung mit Beitragsgeldern. Stattdessen sollte die Bundesregierung für bessere Standortbedingungen und ein gutes Umfeld für die Forschung sorgen. Dieses Sparpaket darf jetzt, trotz allem, nur der erste Schritt sein. Jetzt müssen echte Strukturreformen folgen. Es ist aber fraglich, ob die Koalition nochmal die Kraft hat, sich mit all den starken Playern im Gesundheitswesen und mit den Bundesländern so auseinanderzusetzen, wie es jetzt nötig ist. Aber auch hier bleibt ihr eigentlich keine andere Wahl.
Die Meinung von Birte Sönnigsen. Tja, und schauen wir doch auf die Koalition. Und das machen wir zusammen mit dem Publizisten Albrecht von Lucke, auch Redakteur der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Wellmer.
Aus Ihrer Sicht, ist das jetzt ein Happy End vor der Sommerpause für die Koalition, einfach weil etwas gelungen ist?
Nein, Happy End ist natürlich ein viel zu großer Begriff, das muss man deutlich sagen. Es ist so etwas wie das Notwendige, was geschehen musste. Es musste Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt werden, aber mehr war das auch nicht. Und das ist nur der Anfang von vielen Reformen, die folgen müssen, die einen großen Haken haben. Sie werden ziemliche Zumutungen sein und das wird schwierig für diese Regierung.
Ja, die Koalition sagt, wir liefern jetzt. Wird sie in Umfragen oder mit Blick auf die Landtagswahlen im September auch davon profitieren können? Denn das ist ja das eigentliche Motiv.
Naja, das Liefern, wie ich sagte, ist eben eines, was mit Härten einhergeht. Insofern ist die ganz große Frage, was überwiegt? Sind die Leute davon angetan, dass überhaupt Handlungsfähigkeit erzeugt wird? Oder sind sie vor allem deswegen gefrustet, weil sie merken, es wird hart für uns? Das ist der harte Konflikt, den diese Regierung jetzt auszutragen hat. Und das macht die Sache natürlich problematisch. Man wird sehen, wie es durch den Sommer geht, denn auch jetzt werden die Debatten nicht aufhören. Wir werden Interviews haben. Die Regierung hofft natürlich zunächst einmal, und das kann sie, dass ein Stück weit anerkannt wird, dass sie überhaupt handlungsfähig war. Das war noch vor einem Jahr anders. Da ist sie an der eigentlich nicht sonderlich großartigen Nichtwahl von einer Bundesverfassungsrichterin gescheitert. Das war noch eine Kleinigkeit, aber das hat den Sommer letzten Jahres völlig verhagelt. Diesmal immerhin hat sie eine Reform, und das ist nur der Anfang, zustande gebracht.
Okay, also Sie sagen, es gibt da diese Balance, die man finden muss. Die Härten sozusagen müssen akzeptiert werden. Andererseits muss Handlungsfähigkeit demonstriert werden. Deshalb mal die Frage, also was braucht es denn? Wie macht es denn die Bundesregierung richtig? Wie schafft es denn die schwarz-rote Koalition, die richtigen Punkte nicht nur sozusagen im Handeln zu demonstrieren, sondern auch die richtigen Botschaften bei den Leuten zu setzen, dass die am Ende sagen, okay, ihr habt mein Vertrauen zurück. Okay, ich mache wieder mit. Das ist doch das große Problem. Wie soll das gehen?
Absolut. Die große Frage ist, ob die Regierung schon so viel Boden verspielt hat, dass sie das Vertrauen gar nicht mehr zurückgewinnen kann. Und dafür spricht leider vieles. Ein Jahr, das man verloren hat, ist ja nicht rückholbar. Und die große Frage ist die, ob jetzt die Bevölkerung das mit, was ansteht, die komprimierten Reformen, die noch viel härter werden. Aber immerhin, jetzt hat man den Eindruck, dass sich übrigens vielleicht ein Stück weit jenseits des Kanzlers, wenn man den Berichten folgt, sind es ganz andere, die mittlerweile die Entscheidungen in der Koalition treffen, vor allem die starken Fraktionsvorsitzenden. Man hat den Eindruck, dass zumindest der Ernst der Lage in SPD-Union begriffen wurde und dass man geschlossener handelt als im letzten Jahr. Nur das ist eine Chance, wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Aber wie gesagt, das Dilemma besteht darin, das wird die Bevölkerung merken und das wird natürlich die AfD weitlich ausnutzen. Es ist momentan ein Ausspielen von den harten Posten durch den Populismus von rechts, der natürlich Punkte macht, weil er sieht, welche Zumutungen die Reformen bedeuten. Mhm.
Wie geht der Bundeskanzler in die Sommerpause? Also die Zufriedenheitswerte sind im Keller, aber wie steht es auch um den Rückhalt in der eigenen Partei?
Der schwindet und das merkt man mehr und mehr. Auch wenn der Kanzler heute, man staunt ja manchmal über dieses Phänomen der Autosuggestion mit großen Worten in die Sommerpause ging, ist es ganz offensichtlich, dass seine Autorität auch in den eigenen Reihen massiv zurückgegangen ist. Man hatte den Eindruck schon lange, dass er sich vor allem auf die Außenpolitik konzentriert, dass ihn die Innenpolitik nicht sonderlich interessiert. Und das ist mittlerweile sehr stark in den beiden Parteien CDU, CSU wie SPD deutlich geworden. Es sind andere, die in hohem Maße die Vereinbarungen treffen. Und der Kanzler muss aufpassen, dass seine Autorität mit Blick auf die Jahre, die ja noch kommen sollen, wenn denn die Legislatur bis zum Ende geht, dass sie nicht noch mehr schwindet.
Weil wir vorhin das Thema Kai Wegner in Berlin hatten und dort im September ja ebenfalls Wahlen stattfinden, ist das etwas, was Merz Sorge bereiten sollte oder hat der eigentlich ganz andere, größere Probleme?
Ja, in der Tat, die hat er. Diese Wahl, und da kann er fast von Glück sagen, die in Berlin stattfinden wird, am 20. Oktober, die geht alleine mit der Berliner Lokal-CDU nach Hause. Das ist ein solches privates Versagen der Berliner CDU, der Stadt, dass sich der Kanzler in dem Fall freuen kann. Das wird ihm niemals ankreiden können, denn das geht allein auf die Kappe von Kai Wegner und der dortigen CDU. Aber die entscheidende Wahl, die wird für Friedrich Merz am 6. September geschlagen und die findet in Sachsen-Anhalt statt. Da wird sich zeigen, wie seine eigene Partei noch zu ihm steht. Mhm.
Albrecht von Lucke, Publizist, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Dankeschön.
Ich danke Ihnen, Frau Wellmer.
So schwere Waldbrände haben Sie im Süden Spaniens bislang wirklich selten erlebt. Brände, die so viel Zerstörung anrichten und so viele Menschenleben kosten, bislang mindestens 12. Südeuropa hat derzeit mit großer Hitze zu kämpfen. Die Trockenheit begünstigt den Ausbruch von Feuern. In Spanien ist derzeit besonders die Region Andalusien betroffen und dort die Provinz Almeria. Wie groß das Ausmaß der Zerstörung ist, ist bis jetzt kaum auszumachen. Etliche Personen werden vermisst, andere in Krankenhäusern versorgt, so gut es geht. Aus Spanien berichtet Sebastian Kisters.
Da, wo die Flammen heute nicht mehr lodern, sieht man, was sie hinterlassen. Leblose, zerstörte Orte. Gestern fängt es hier bei Almeria im südspanischen Andalusien an. Der Himmel färbt sich orange, Feuer frisst sich durch die Felder. Es kam schnell wie ein Formel-1-Auto. Es war schlimm, explodierende Gasflaschen, Fenster, die platzen. Hunderte Feuerwehrleute und Spezialisten der Armee sind im Einsatz, um Feuer zurückzudrängen oder zu löschen. Beim Versuch, vor den Flammen zu fliehen, sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, in ihren Autos oder auf der Straße. Bei der überwiegenden Mehrheit müssen wir auf DNA-Tests zur Identifizierung warten. Doch alles deutet darauf hin, dass die meisten Opfer aus dem Ausland stammen, britische und belgische Staatsangehörige. Wir wissen noch nichts Genaues zu den Umständen. Weitere Menschen werden noch vermisst. Mehr als 1000 sind in Sicherheit gebracht worden. Nicht nur hier im Südosten Andalusiens lodern Flammen. In diesem Jahr gab es in ganz Spanien schon mehr als 300 Wald- und Buschbrände. Satellitendaten zeigen aktuelle Feuer im gesamten Land. Das hat auch mit dem Wetter im Winter und Frühjahr zu tun. Rückblick. Zu Beginn des Jahres ist Spanien in den Gebirgen ein Skiparadies. Es gibt bis zu 3 Metern Schnee, wie hier in den Pyrenäen. Im ganzen Land füllen sich Stauseen im Rekordtempo. Albert Bagnol ist der Wettermann im spanischen Fernsehen. Viel Rot und Blau im ganzen Land auf der Karte. Das heißt überall Regen. Damals, im Februar, erklärt er, es ist ein außergewöhnliches Jahr, was Schnee, überhaupt Niederschläge in ganz Spanien angeht. Wir hatten 9 aufeinanderfolgende Sturmtiefs mit viel Regen. Eine Folge dieses Regens ist, dass Gräser und Büsche kräftig wachsen. Aber 2 Hitzewellen trockneten sie aus. Nun ist dieses Buschland in ganz Spanien leicht entflammbar. Albert Bagnol erzählt in diesem Jahr von extremem Wetter. Erst der Regen, jetzt die ungewöhnliche Hitze. Im Brandgebiet bei Almeria dauert der Kampf gegen eine weitere Ausbreitung der Flammen an. Am Nachmittag äußert sich der König zum Unglück. Wir wissen, das Feuer ist noch sehr aktiv. Der Aufwand, es zu löschen, ist enorm. Es wird noch dauern. Dann gibt es eine Schweigeminute für Opfer und Angehörige.
Entweder Sie stehen vor der Tür oder Sie haben schon angefangen. Die Sommerferien in den verschiedenen Bundesländern, die sind wiederum allerdings nicht zu haben ohne das Zeugnis, auf das sich viele dann doch weniger freuen als auf die freien Wochen. Wie die Noten ausfallen, das hängt in Deutschland nicht nur von Fleiß oder Intelligenz ab. Ein großer Faktor, die soziale Herkunft. Wie viel Geld die Eltern zur Verfügung haben und welche Bildung sie selbst mitbringen, das wirkt sich auf den Nachwuchs aus. Überproportional stark betroffen, junge Menschen mit Migrationshintergrund. In Essen haben manche Schulen einen Migrationsanteil von 95%. Wie dort das Lernen funktioniert und wie Schüler auf die Zeit nach der Schule blicken, Isabel Shayani war mittendrin.
Ich habe jetzt das geschafft, was ich wollte. Ich habe meine Eltern stolz gemacht. Und ja, genau das wollte ich die ganze Zeit eigentlich.
Ich konnte das gar nicht realisieren. Ich dachte, ich träume gerade einfach nur.
Mir geht's super auf jeden Fall. Ja, ich habe meinen Abschluss, meinen gewünschten Realschulabschluss.
War ein Kraftakt. 5 Tage vorher, mittendrin bei der 10C der Frieda-Levi-Gesamtschule in Essen. Eine der letzten gemeinsamen Pausen. Ihre Wege werden sich nämlich nach dieser Woche trennen. Akin hat sich in letzter Zeit weniger mit seinen Kumpels getroffen, um für die Prüfungen zu lernen.
Ich wollte Friseur werden, aber so hat sich dann geändert und so. Ich habe keinen Platz bekommen. Also mir wurde ein Platz abgesagt. Ja, und dann wollte ich eigentlich Heizungssanitär werden. Und ja, ich habe nirgendwo einen Platz bekommen. Dann dachte ich mir, egal, fange ich mit Aldi an. Mache ich nach der Ausbildung, ich mache erstmal meine Ausbildung fertig als Verkäufer.
Seine Lehrerinnen haben ihm dabei etwas geholfen.
Ich bin auch einerseits ein bisschen traurig. Ich werde die alle vermissen hier. Ja, schon. Ich werde meinen Lehrer vermissen.
Echt?
Ja. Ja, ehrlich.
Kurz die Fakten. Die Familien vieler Schüler an der Frieda-Levi-Gesamtschule bekommen staatliche Hilfe und sind arm. Mehr als 90% der Schüler haben einen Migrationshintergrund. In der CNC stammen sie aus 16 verschiedenen Ländern. Nur eine Schülerin hat keinen Migrationshintergrund. Im Unterricht geht es gerade um ihre Zukunft. Wovon träumt ihr? Was sorgt euch? Man fragt so harmlos und bemerkt, dass viele von ihnen für ihr Alter schon einiges erlebt haben, wie Flucht oder großen Verlust.
Ich habe mir auch wegen den zentralen Prüfungen sehr viel Stress geschoben. Aber im Endeffekt habe ich die trotzdem bestanden und jetzt meine Qualifikation.
Hattest du viel familiären Stress, der dich belastet hat?
Familiären Stress hatte ich vorher viel. Also das war jetzt auch kein richtiger Stress, das war eher so Trauer. Aber
warum?
Meine Eltern sind gestorben, deshalb, aber
beide?
Ja, beide.
Bilals Vater ist erst vor 2 Jahren gestorben. Aufgefangen haben ihn auch seine Lehrerinnen.
Ich möchte Lehrer werden bald.
Ach echt?
Genau, ich habe halt auch meine Qualifikation jetzt bekommen. Und deshalb hat sich jetzt die Tür dazu geöffnet. Meine Lehrerinnen haben mir sehr viel dabei geholfen.
Sind das deine Vorbilder?
Ja, auf jeden Fall. An denen nehme ich mir auf jeden Fall ein sehr großes Vorbild.
Mag sein, dass sich alle für die Kamera besonders Mühe geben. Aber es ist nicht zu übersehen, das Verhältnis zwischen Schülern und den beiden Klassenlehrerinnen ist vertraut und wirkt intakt.
Ich hatte mir mehr Unterricht vorgestellt und weniger Beziehungsarbeit, aber es ist ganz, ganz viel Beziehungsarbeit, die ich persönlich aber auch sehr mag, sehr schätze und wodurch man mit den Schülerinnen und Schülern natürlich auch eine enge Verbindung aufbauen kann.
Ihre Kollegin Kismet Bayrak hat selbst erlebt, wie es ist, zwischen den Welten aufzuwachsen. Sie hat die Klasse seit der 5. unterrichtet. Damals hatte so gut wie keiner die Noten fürs Gymnasium. Und jetzt können 13 von 25 Schülern Abi machen. In den anderen Klassen sieht es ähnlich aus. Ofa denkt gründlich nach, ehe er gleich antwortet.
Meine Eltern haben mir natürlich eine bessere Chance gegeben. Sie sind nach Deutschland gekommen. Und weil sie nach Deutschland gekommen sind, haben sie mir mehr Optionen gegeben. Und dann möchte ich ihnen etwas zurückgeben, indem ich mich anstrenge und es etwas Gutes in mein Leben schaffe.
Jetzt feiern sie ihre Zeugnisse. Ofa wird aufs Gymnasium wechseln. Hat jemand wie er dieselben Chancen wie ein Peter Müller? In der CNC antworten viele, es gäbe keine Chancengleichheit.
Wenn wir harte Arbeit investieren und darum kämpfen, denke ich, dass wir diesen Chancenunterschied auch zunichte machen können, indem wir uns einfach zusammenreißen und alles geben.
Ofa, Akin, Bilal und Melaf wollen das. Und da gibt es noch einige mehr an der Frieda-Levi-Gesamtschule in Essen.
Über die Krankenkassenreform haben wir vorhin schon gesprochen, aber im Bundestag, Romy, ist ja heute noch mehr passiert.
Und zwar hat das Parlament heute auch beschlossen, die Befugnisse der Bundespolizei zu erweitern. Die ist vor allem an den Grenzen im Einsatz, außerdem an Bahnhöfen und Flughäfen. Die Reform sieht unter anderem vor, dass die Bundespolizei Überwachungskameras mit künstlicher Intelligenz koppeln darf. Die Computerprogramme sollen auf den Videobildern erkennen, ob sich eine Situation verdächtig entwickelt und dann automatisch Alarm auslösen. Beschlossen wurde heute auch noch das Gebäudeenergiegesetz. Es nimmt einen Teil der Regelungen zurück, die die Ampelregierung beschlossen hatte. Hausbesitzer können auch künftig unbegrenzt Heizkessel für Öl und Gas einbauen. Vermieter müssen sich dann allerdings an den absehbar steigenden Kosten für CO2 und Gasnetze beteiligen und können diese nicht einfach an die Mieter weiterreichen. Für Pendler zwischen Köln, Wuppertal und Hagen ist eine 5-monatige Belastungsprobe zu Ende gegangen. Nach einer Generalsanierung hat die Deutsche Bahn die Strecke am Abend wieder freigegeben. Während der Sperrung wurden mehr als 80 Kilometer Gleise ausgetauscht, rund 50 Weichen und gut 20 Kilometer Oberleitung erneuert. Wie der Konzern betonte, sind die Kosten niedriger ausgefallen als geplant und die Arbeiten pünktlich beendet worden. Tennisprofi Alexander Zverev hat das Endspiel von Wimbledon erreicht. Im Halbfinale schlug Zverev den Engländer Arthur Ferry glatt in 3 Sätzen. Und am Sonntag trifft der Hamburger nun auf Titelverteidiger Jannik Sinner und hat die Chance, sich zum ersten deutschen Wimbledon-Sieger seit 35 Jahren zu küren.
Es ist ein beinahe zurückhaltender Jubel von Alexander Zverev. Dabei gelingt dem Deutschen mit dem Finaleinzug in Wimbledon Historisches. Das Match gegen den unweit der prestigeträchtigen Anlage aufgewachsenen Arthur Ferry war nur im ersten Satz spannend. Der Brite als klarer Außenseiter zu Beginn mutig, zwingt Alexander Zverev in den Tiebreak, den der Hamburger aber deutlich mit 7:0 für sich entscheidet. Danach schlägt endgültig die Stunde des amtierenden French Open-Siegers Zverev. Insbesondere sein Spielwitz und seine krachende Vorhand sind es, denen Ferry immer weniger entgegenzusetzen hat. Während der Brite immer häufiger mit sich hadert, geht der zweite Satz mit 6:2 an den immer souveräner aufspielenden Deutschen. Nach 2 Stunden 13 Minuten verwandelt Alexander Zverev seinen ersten Matchball und zieht als fünfter deutscher Spieler in ein Finale von Wimbledon ein.
Der Bundespräsident zieht um. Das Schloss Bellevue braucht eine gründliche Auffrischung. Untrügliches Zeichen des Quartierswechsels. Heute wurde die Standarte, also die Flagge, die die Anwesenheit des Bundespräsidenten anzeigt, vom Schloss zur neuen Übergangsadresse gebracht. Und nicht nur an Bellevue nagt der Zahn der Zeit. Auch der Sitz des britischen Parlaments, der Palace of Westminster, hat schon so einige historische Ereignisse mitgemacht. Und ähnlich wie in Bellevue wird es Zeit für eine Renovierung. Dringend, wie Christoph Prössel zeigt.
Der Palace of Westminster, ein traditionsreicher Ort. Jeder Stein erzählt eine Geschichte. Hier tagt das Parlament, hier trägt der König das Regierungsprogramm vor, zuletzt im Mai dieses Jahres. Eigentlich darf man hier nicht filmen, wir haben eine Ausnahmegenehmigung erhalten.
In diesem Gebäude liegen Prunk und Verfall nah beieinander. Das Gebäude, der Palace of Westminster, ist zwischen 1840 und 1870 erbaut worden. Damals gab es noch nicht einmal elektrisches Licht. Hier gibt es 1100 Räume. Die Parlamentsverwaltung gibt jede Woche 1,7 Millionen Euro für Reparaturen aus.
Die Fassade bröckelt. Seit 2016 sind 19 Mal größere Steine herabgestürzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Insgesamt brachen 36 Feuer aus, die alle schnell gelöscht werden konnten. Im Keller liegen die Leitungen aus der über 150-jährigen Geschichte des Palace of Westminster. Ein wahres Technikmuseum. Immer wieder fällt die Heizung aus. Es gab schon zahlreiche Probleme mit dem Abwasser. Eine Modernisierung ist aufwendig. Hier sehen wir, wie komplex das Ganze ist. Wir haben hier Wasserdampf, Gas, Hochspannungsleitungen. Wir haben hier Hochdruckwasserleitungen zur Feuerbekämpfung. Das ist wirklich ein Gestrüpp. Und jedes Jahr kommen neue Kabel oder Rohre dazu. Der Platz wird knapp. Eigentlich müsste alles rausgenommen und neu verlegt werden. Auch die Mäuse lieben das historische Gemäuer und manchmal zeigen sich die Nager sogar beim Interview, wie hier im Büro der Oppositionsführerin Kemi Badenoch. Längst ist klar, es muss gehandelt werden. Ein Parlamentsausschuss hat gemeinsam mit Experten Optionen für eine mögliche Renovierung erarbeitet. Die Abgeordnete der Liberaldemokraten Mary Goldman drängt auf eine Entscheidung. Das ist schwierig für die Abgeordneten. Viele haben ein Problem damit, weil es Milliarden kostet. Aber es gibt da keine Option, bei der keine Kosten entstehen. Die Renovierung aufzuschieben würde alles nur noch teurer machen. Ein Bericht fasst die Vorschläge zusammen. Eine Option, vollständiger Auszug aller Abgeordneten. Das Parlament tagt während der Renovierung in einem anderen Gebäude. Dauer bis zu 24 Jahre, Kosten über 13 Milliarden Euro. Zweite Möglichkeit, Renovierung parallel zum Parlamentsbetrieb. Das würde bis zu 61 Jahre dauern und bis zu 22 Milliarden Euro verschlingen. Im Herbst sollen die Abgeordneten beraten, dann, wenn die neue britische Regierung im Amt ist.
Verdammt lang her, dass eine Band gegründet wurde, die aus Köln kommt, aber keine Karnevalsfolklore betreibt. Die Kölsch singt, aber trotzdem irgendwie von allen in Deutschland verstanden wird. Und die einen Sänger hat, der zumindest ein bisschen so aussieht. Wolfgang Niedecken ist Kult. Der Musiker ist 75, seine Band 50 Jahre alt. Also es gibt richtig was zu feiern heute Abend beim Jubiläumskonzert. Aus Köln, Jan Koch.
Ein Heimspiel für Bab.
Dort, wo auch der geliebte FC Köln zu Hause ist. 50 Jahre, 13 Nummer 1 Alben, Millionen verkaufte Platten.
Also wir haben ja angefangen als Amateurband. Wir wollten ein bisschen Stones covern und dann irgendwann komme ich mit meinem ersten Lied auf Kölsch an und dann sagten die anderen, das ist ja super, mach da mehr von. Habe ich dann mehr von gemacht und dann kam Kurzfassung, dann kamen welche, die haben uns gesagt, wir müssen auftreten, wollten wir gar nicht. Dann haben wir uns überreden lassen, haben wir das gemacht, fanden wir eigentlich ganz gut.
1976, als alles in der Kölner Südstadt anfing und als sie trotz kölscher Mundart erfolgreich wurden in ganz Deutschland, Ost und West. Wenn der Deckel auf der Kopf fällt. 1982 wird dann das Bab-Jahr als Vorband der Rolling Stones.
Ich denke, ich spinne, ich bin krank.
Und live von der Lorelei ausgestrahlt in 7 europäische Länder. Doch es ging nicht immer nur um Musik, es ging auch um den Kampf für den Frieden gegen rechts. Arschhu, den Hintern hochkriegen. Zusammen mit Kölns bekanntesten Bands. Eine Botschaft, die für Niedecken weiterhin Gültigkeit hat.
Es ist furchtbar. Die Populisten schaffen es mit nach dieser Devise Lügen fliegen und die Wahrheit humpelt hinterher, schaffen die es an die Macht zu kommen. Man muss sich nur diesen Trump angucken. Das ist ein Irrer. Ja? Oder Putin, Größenwahnsinniger.
Bab, Niedecken, Musikgröße, Vorbild vieler junger Stars. Hier als Gast beim Clouseau-Konzert mit einem der größten Hits.
Verdammt lang her. Das ist der Titel und genau so ist es. Wir sind schon lange Bab-Fans und freuen uns immer, wenn die in Kölle sind. Das oder ist ja Umgebung. Wie Heimspiel. Ne? Oder
Umgebung. Ich bin mit Bab aufgewachsen. Ich komme ja aus der Region und ja, seitdem man Kind oder Jugendliche ist, hört man Bab.
Das geht von Rock bis emotionale Songs und das berührt immer. Ja. Immer noch. Auch nach 50 Jahren.
Nimm mich mit.
Auch nach 50 Jahren füllt Bab ein ganzes Stadion, wie gerade in Köln.
Dankeschön!
Eine ausführliche Doku zu 50 Jahre Bab finden Sie in der ARD Mediathek. Ja, bei welchem Wetter wir am Wochenende Jubiläen und Feiern aller Art zelebrieren können. Das weiß Carsten. Wie wird's?
Ich vermisse die Sonnenbrille, Jessie. es wird sonnig. Es wird sonnig in ganz Deutschland. Es wird heiß. Morgen auch in Köln 33 Grad. Gleich mehr dazu. Kurz zu dieser Hitzewelle, die ja in weiten Teilen vor allem Westeuropas dazu geführt hat, dass wir den heißesten Juni seit Messbeginn erlebt haben. Und in einigen Ländern wie in Frankreich zum Beispiel auch die größte Dürre seit Messbeginn und entsprechend Niedrigwasserständen an den Flüssen, wie hier an der Loire. Aufnahmen vom heutigen Tage zeigen viele freigelegte Sandbänke und eben wirklich so wenig Wasser wie noch nie zur jetzigen Jahreszeit in diesem großen Fluss in der Mitte und im Westen Frankreichs. Aber auch in Deutschland gehen an den Flüssen die Wasserstände allmählich zurück. Blick Richtung Rhein hier. Der Pegelstand von Köln ist in den letzten Tagen von 1,60 Meter auf unter 1,20 Meter gesunken. Der Trend geht so weiter. Übrigens ganz kurz zur Einordnung. Wenn jetzt der aktuelle Pegelstand unter 1,20 Meter ist, heißt das nicht, dass man da einfach durchgehen kann. Auf keinen Fall. Die Fahrtrinne in der Mitte des Flusses ist deutlich tiefer. Nur um das einmal gesagt zu haben. Aber warum geht es mit diesem Trend weiter nach unten? Weil wir auch in den nächsten Tagen keinen nennenswerten Niederschlag, also keine Regenfälle für Deutschland sehen. Hier sehen wir die aufsummierten Regenfälle für Europa bis Mitte der kommenden Woche, bis zum Mittwoch. Und Mitteleuropa und eben Deutschland wird so gut wie keinen Regen bekommen, abgesehen von einzelnen Schauern oder mal einem Gewitter, was wir gleich auf den Aussichten sehen. Das Wetter heute Nacht nicht nur trocken, sondern meistens sternklar. Im Nordwesten kommen von der Nordsee ein paar Hochnebelwolkenfelder rein. Die lösen sich morgen im Verlauf des Vormittags auf. Und dann geht es überall sonnig weiter. Ein paar dickere Quellwolken am Nachmittag im Nordosten. Vielleicht in Brandenburg 3 Regentropfen. Das war's auch schon. Die Temperaturen heute Nacht 10 bis 19 Grad, tagsüber im Norden 24 bis 30, im Südwesten 32 bis 36 Grad. Und eben mit viel Sonne und mit hohen Temperaturen geht es am Sonntag und Montag weiter. Und hier sehen wir im Nordosten dickere Wolken, einzelne Schauer am Montag, vielleicht auch mal ein kurzes Gewitter. Die Temperaturen steigen weiter an, am Oberrhein am Montag bis zu 38 Grad.
Vielen Dank. Und wenn ich das so sehe, Sonnenbrille ist gut, aber Regenschirm wäre mir fast noch lieber. Dankeschön.
Definitiv.
Das waren die Tagesthemen für heute. Und jetzt ist hier Krimi-Zeit.
Im Ersten geht es nämlich weiter mit dem Tatort Unter Feuer.
Und morgen sehen wir uns 21.45 Uhr wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.